Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute ist eine richtig volle Folge. Lohnt sich auf jeden Fall komplett dran zu bleiben. Die eine oder andere Information, die sehr interessant sein könnte, haben wir auch schon nämlich heute erfragt. Denn, Lennart, bevor ich sage, wen wir heute da haben, wie geht's denn jetzt gerade? Hast du auch so vollen Kopf?
Ja, ich muss mich erstmal zusammenreißen, dass wir nicht in 10.000 Richtungen abbiegen, weil da gibt es ja jede Menge Sachen, die man noch besprechen muss.
Ja.
Ich habe für mich mitgenommen, ich habe jetzt einen Plan, wie ich wieder schneller Rad fahre. Ich weiß aber, es wird Zeit kosten, aber ich habe zumindest so den Plan und das ist schon mal das A und O. Und ich weiß auch, warum einige Dinge physiologisch bei mir nicht geklappt haben.
Ja, das ist interessant gewesen.
Das wusste ich auch schon vorher, woran das liegt, aber jetzt weiß ich auch nochmal genauer so auf physiologischer Ebene, woran es gescheitert ist.
Du hast es heute von einem Doktor erklärt bekommen.
Genau. So.
Was ist passiert? Wir haben mit Dr. Peter Leo gesprochen. Man kennt ihn, wenn man ihn kennt, zunächst, wie du sagtest, auf Twitter früher mit sehr viel interessanten Input über die aktuellen sportwissenschaftlichen Themen damals, dann bei Tirol KTM in der einer Performance-Funktion und jetzt mittlerweile beim australischen Radsportverband mit einer mehrfachen Rolle eigentlich. Er hatte quasi eine Dreierrolle schon eingenommen, hat er schon gesagt. Er erklärt das ganz gut und wir haben ihn heute ein bisschen was gefragt über Talent Scouting, wie sie bei Jaiko Alula, bei dem australischen Radsportverband, generell im Radsport, auch bei Tirol KTM damals, Talente versucht haben zu entdecken, was die große Kritik teilweise ist, was er auch jetzt mittlerweile besser machen wollen würde und wo er selber sich halt auch vielleicht ein bisschen verrannt, auch so ein Learning-Effekt drin gewesen.
Wie die VHC Max von Florian Lipowitz beim ersten Test war.
Wie die VHC Max von Lipo war in seinem ersten richtigen Jahr, wie seine Entwicklung in den ersten zwei Jahren war, also das fand ich super spannend. Da war einiges dabei, was man sich ein bisschen abgucken kann.
Ja, ich glaube, das ist auch so, jetzt im Nachhinein gesprochen, mit demjenigen zu quatschen, der Florian Lipowitz mit aufgebaut hat oder wahrscheinlich derjenige, der ihn einfach auch sehr lange trainiert hat, ist halt super spannend zu sehen. Und die Insights, auch die Trainingseinheiten, die er da genannt hat, wie sie es gemacht haben und wo es auch, wo er auch als Trainer gescheitert ist an der einen oder anderen. Das fand ich auch super interessant und da ist er mega reflektiert. Und ich freue mich aber sowieso schon auf die Fortsetzungsfolge, die er uns versprochen hat. Und ich musste eigentlich immer nur gucken, dass ihr nicht zu sehr wegslidet in irgendwelche Compound Scores oder sowas. Und wir konnten jetzt ein bisschen mehr so meine Lieblingsthemen auch abdecken, was so diese Soft Skills im Radsport angeht.
Ja.
Und mir hat die Folge mega Spaß gemacht.
Das war wirklich fantastisch. Also merkt schon heute auf jeden Fall ziemlich volle und ziemlich spannende Folge. Ich habe auch so einiges noch ein bisschen gelernt. Ich bin einer von denjenigen, glaube ich, wie er meinte, nicht so steile Lernkurve.
Du, ja, als Fahrer.
Als Fahrer, ja klar.
Als Coach, ja, als Fahrer. Ja, kann sich mal hinterfragen.
Definitiv. Und ich habe mich auch so ein bisschen bei dem Thema Fatigue Resistance wiedergefunden. Wir haben es nicht zu lange angerissen, weil ich habe extra im Vorfeld, ich habe mich vorbereitet, Lennart, ich habe extra im Vorfeld geschaut. Sie haben sich Untersuchungen angeschaut, wo sie teilweise auch verschiedene Arten von Fatigue Resistance auf Performance angeschaut haben. Und zwar einmal im Vergleich, fährst du 2000 Kilojoule locker lit oder machst du 5x8 Minuten Intervalle und dann machst du nochmal ein Profiling. Siehe da, wenn du intensiver fährst, surprise, trotz gleicher Kilojoule verlierst du mehr Performance. So, ich habe letzte Woche, wir hatten so ein bisschen angerissen, jetzt mit der Podcast-Folge soll das Video auch rauskommen, die Diagnostik.
Ah, das wollte ich mir noch anschauen, das habe ich ja verpasst, weil ich war ja im Nebenraum und habe das leider nicht mitbekommen. Ich hätte es gern gesehen.
Weil da kann ich nämlich sagen, das kann ich schon mal weg, das teaser ich schon mal ein bisschen an, meine Fatigue-Resistance ist so brachial schlecht, dass ich wirklich innerhalb von 2 Minuten, nicht 5x8, sondern 2 Minuten Test, es geschafft habe, einen längeren Time-Trial so hart zu torpedieren, gesamtenergetischer Vorbelastung, 88 Kilojoule, in einer Stunde, weil einmal 2 Minuten hart, daran noch 140 Watt locker und ich habe wirklich kaum noch Performance gezeigt. Ein 12-Minuten-Wert ist zum 10-Minuten-Wert spontan geworden, weil ich es nicht mehr drehen konnte, weil mein ganzes System nur aus einer einzigen Fast-Twitch-Faser besteht.
Ja, also das schaue ich mir an, wie du da krachen gehst. Ich habe ja schon davon gehört.
Ja.
Was ich ganz witzig fand, gegen Ende haben wir über Fatigue-Resistance ein bisschen gesprochen, hast du ja schon gesagt.
Ja.
Habe ich gemerkt, oh Wunder, habe ich ja schon mal gesagt, so Rundfahrten und Wettkämpfe, das ist ja so, er sagt ja auch, okay, irgendwas gewisse Dinge kannst du auch nicht trainieren im Training.
Ja.
Und habe ich dieses Jahr bei Sahara Gravel und davor bei Santaval gemerkt, so, ich hatte diese 2 Gravel-Rennen Santaval, erst mit 2 Etappen und dann 4 Etappen Sahara Gravel.
Mhm.
Das hat einfach nur so einen Schub gegeben.
Ja, klar.
Das ist natürlich obvious, aber ich habe gemerkt, wie krass dieser Schub war für meine Fatigue Resistance, für die allgemeine Stabilität. Also dieses Thema einmal Volumen, dann aber auch Volumen mit hoher Kilojoule-Anzahl, das ist was extrem gut wirkt. Wichtig ist die Reihenfolge, ihr werdet es gleich hören in dem Interview, wie man es am besten aufbaut, dass man sich da auch Zeit lassen muss und dass man halt echt gucken muss, nicht alles auf einmal zu machen. Ich würde sagen, wir springen rein. Vorher an der Stelle noch ganz kurzer Hinweis. Wir haben unser Gravel Camp mit 808 zusammen. Meldet euch da jetzt schnell an. Wir haben die letzten Plätze zu vergeben. Gebt aber Gas, weil wir da jetzt einen Haken dran machen und es gilt wie immer First Come, First Serve. Willst du noch ganz kurz einen halben Satz dazu sagen, was ihr macht, weil ich bin nicht dabei?
Ja, ich mache das gemeinsam mit Sebastian Breuer, quasi Science und Sepp als kombinierte Coaching-Team für deine Gravel-Performance oder wenn du einfach nur Gravel-Lit fahren willst, bei Sonne auf mit geilen Bedingungen auf Fuerteventura, sei mit dabei. Wenn du da Infos haben möchtest, ein bisschen verstehen möchtest, was wir machen, was abgeht, bei uns auf dem YouTube-Kanal ist noch ein Video von letzter Woche offen für dich oder halt einmal bei 808 auf der Seite, dort kannst du auch die Buchungsstrecke durchgehen. Wenn Fragen sind, meldet euch gerne.
Top, dann würde ich sagen, rein da ins Interview. Viel Spaß mit Dr. Peter Leo.
So, wir sind jetzt einmal hier gemeinsam in der Dreierrunde mit Peter und Lennart. Und ja, ich bin echt gespannt. Wir haben ein paar Themenblöcke mitgebracht, Themenfragen mitgebracht. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Episode, das heutige Interview, was wir mit dir führen, Peter. Aber erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und hast du Infos mitgebracht für uns?
Ich hoffe. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Wo erwischen wir dich gerade? Was ist gerade für eine Zeit? Ich meine, wir haben jetzt Ende Oktober. Was geht bei dir in deinem Leben ab?
Ja, zu Hause. Zu Hause in Tirol. Und ja, mal die kurze Off-Season genießen. Auch nicht nur die Athleten, sondern auch für mich. Und ja, jetzt vielleicht dann zwei Wochen irgendwo ins Warme. Mauritius. Kurzer Urlaub. Geil. Und dann geht's eigentlich eh schon wieder los. Dann geht's nach Australien und von Köln, Australien, schon Jänner wieder die Saison an.
Ah ja, sehr gut. Ich wollte gerade fragen, was ist so der nächste Step, die nächste Aufgabe bei dir mit dem Team? So, was steht jetzt an als nächstes?
Also die meisten Teams jetzt in der World Tour haben im Dezember das erste Trainingslager. Da ist ein Get-Together mit den neuen Fahrern. Da finden einfach immer so die ersten Berührungspunkte im Training wieder statt. Material wird getestet und so weiter. Also hat eher einen organisatorischen Aspekt, also wir wirklich einen Trainingsaspekt, muss man sagen. Gibt es viele Meetings, gibt es das erste Rennprogramm. Jetzt sind gerade vor kurzem die Tourroute ist, also jetzt laufen natürlich auch schon die Vorbereitungen Hochtouren intern, weil die Tourrouten wissen wir, die Weltrouten kommen, die Giro-Routen wird auch schon konkreter. Also ich glaube, zum Dezembercamp weiß man das dann und dann weiß man, wo. Mhm. Im Grunde genommen ist steigt und fällt alles mit der Tour und dann wird das restliche Rennprogramm durch die Tour bestimmt. Und das glaube ich, auf das warten halt viele Teams. Also es gibt dann halt einfach diese Meetings im Dezember mit den einzelnen Fahrern. Und ja, und dann hat man mal eine kurze Durchschnaufphase über Weihnachten bis, wie heißt es so schön immer, wie sagt man zum Athleten, es zählt nicht, was du zwischen Neujahr und Weihnachten trainierst, sondern zwischen Weihnachten und umgekehrt.
Zwischen Neujahr und Weihnachten.
Genau. Ja. dann kommen wir mal zu, es zählt für den Staff, also kann man ruhiger mal eine Pause machen. Ja, und dann geht es eigentlich voll los mit den nationalen Meisterschaften in Australien, schon Anfang Jänner und dann Tour d'Ananda und ja.
Ich glaube, wir sind jetzt schon mitten eingestiegen in die Geschichte, dass Peter da irgendwas plant für irgendein World Tour Team, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir erstmal sagen, wen wir hier zu Gast haben. Peter, ich kenne dich aus zwei Funktionen erstmal. Also als allererstes bist du mir auf Twitter aufgefallen, würde ich sagen. Fand ich nämlich immer sehr interessant, was du da gepostet hast, neue Studien, Erkenntnisse. Und ich hatte schon immer das Gefühl so, ey, da ist jemand, der denkt ähnlich, wie ich das tue, so über Nachwuchsförderung, nachhaltigen Aufbau. Dann habe ich dich wahrgenommen beim Team Tirol und du bist jetzt deinen Weg auch gegangen über den australischen Verband in die World Tour. Aber kannst du das vielleicht, weil du warst bei der Reise am nächsten dabei, einmal zusammenfassen, so ein bisschen deinen Werdegang?
Ja, danke, Lennart. Ja, ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Da gibt es nicht so viel hinzuzufügen. Ich war sehr aktiv auf Twitter, dazu mal, ja. War ja trotzdem
als es noch gut war, ne? Genau, früher.
Die Good Old Times, und das war eigentlich dann für mich diese Plattform, wo ich sage, man hat sich da ein bisschen connected. Hab den Lukas dann auch über diese Plattform kennengelernt, aber auch persönlich dein Name und wir haben auch Kontakt gehabt und leider hat sich ja dann Twitter nicht so entwickelt, wie wir es uns alle erhofft haben und dementsprechend mein Engagement auf Twitter eigentlich gegen null jetzt geht. Ich habe zwar noch einen Account, aber es ist jetzt bei weitem nicht mehr die Plattform, die was wir vor 2020 gekannt haben. Nichtsdestotrotz, man lebt ja im Hier und Jetzt und nicht auf Social Media. Die Reise geht weiter, die Leute finden sich trotzdem wieder und dann sind es halt bisher die Podcasts, die helfen, Leute zu connecten. Und deswegen freut es mich, dass ich heute zu Gast sein darf.
Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wo du jetzt angefangen hast wissenschaftlich, wie du bist ja auch ein Doktortitel, hast dann erste Conti-Erfahrungen gesammelt und bist dann die World Tour gegangen, also im Prinzip das, was die Leute auf der Straße als Fahrer machen, als Coach, als Sportwissenschaftler, kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie die Reise aussah?
Ja, es gibt da sicher, wie du sagst, total viele Parallelen. Ich sehe es im Grunde genommen ähnlich wie eine Fahrerausbildung, muss man als Staffer eine gewisse Ausbildung durchlaufen. Ich glaube, jeder oder viele Trainer haben das Ziel World Tour. Es war für mich schon ein Ziel, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nein, World Tour interessiert mich nicht. Aber es war jetzt nie so, dass ich sage, ich definiere mich als World Tour Coach oder so, sondern das war jetzt nicht so konkret. Nur, ich habe gewusst, okay, ich war selber kein Radfahrer. Ja, ich habe keinen Radsport-Background. Ich komme vom Triathlon, wo im Triathlon, sage ich mal, national okay, war jetzt auf internationalem Niveau nicht erwähnenswert. Ich bin aber in Deutschland ein bisschen was gestartet, habe auch für Grassau, wo Freddy Funk gestartet ist, da im gleichen Verein gestartet. Also ich habe ich habe jetzt auch mehr wieder Fuß gefasst im Triathlon, muss ich sagen, mit ein paar Einzelprojekten, mit Jeppe Keindl, dem Österreicher. Und das macht Spaß. Aber im Grunde genommen komme ich vom Triathlon. Es war aber für mich, und ich wollte eigentlich, ich habe nicht mehr den Traum gehabt, dass ich im Triathlon ein Coach wäre, trotzdem mal so wie Joe Filio und wie sie alle heißen. Für Triathlon hat es aber für mich irgendwie keinen Platz gegeben oder ja, habe ich keine Möglichkeit bekommen. Und dann war eigentlich die Möglichkeit, die ich bekommen habe, 2018 durch die Rad-WM in Tirol, hat es eigentlich dieses Projekt mit dem Tirol-Team gegeben, wo das Tirol-Team sich neu aufgestellt hat und gesagt, wir wären jetzt ein reines U23-Team, so Ende 2017. Und ich war dazu mal ein Masterstudent auf der Uni und habe gesagt, ja, warum nicht? Habe dann eben durch meine damalige Anstellung in der Medal, das war eine Privatklinik, eigentlich da eine Möglichkeit bekommen, mit dem Team zu arbeiten. Und so hat das eigentlich im Radsport dann mit dem Tirol-Team angefangen. Und es war eigentlich dann eher lange Zeit mit dem Tirol-Team bis nach Covid. Und das war eigentlich so ich bin unglaublich dankbar, die Möglichkeit auch mit dem Tirol-Team gehabt zu haben und dazu mal immer wirklich mit sehr guten Fahrern wie Georg Zimmermann, wie Patrick Gamper, wie Felix Engelhardt, wie sie alle heißen, Florian Lipowitz, Matej Goveka. Also es war schon eine spezielle Zeit und das dann natürlich auch mit einem Forschungsprojekt zu begleiten, würden sich viele die Hände abschlecken. Ich war wirklich auch, würde ich sagen, glücklich genug, am richtigen Zeit einfach am richtigen Ort zu haben, aber vielleicht auch die richtige Idee gehabt zu haben, ja, weil ich glaube, das haben mehrere. Dass ich natürlich dass es jetzt einfach ist, in dem Raum zu sitzen und das alles so schön narrativ zu erzählen, dass es alles so flüssig klingt, ist super, aber so war es auch nicht. Also es waren schon auch ziemlich harte Zeiten dabei. Und ja, im Grunde genommen war es dann so, dass ich einfach nach der Pandemie ein bisschen einen Tapetenwechsel gebraucht habe und gesagt habe, boah, ich muss einmal ein bisschen weg und ich muss einmal was anderes sehen und ich wäre nicht besser. In Österreich hat man so ein bisschen Mentalität mit dieser Mittelmäßigkeit, mit dieser, ja, schwierig, wenn man ein bisschen mehr wissen will. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich ganz woanders hin und habe mich eigentlich auf gut Glück in Australien bewohnt durch einen Kollegen, der was mir das empfohlen hat. Und war eigentlich eher ein Versuch, einmal durch eine internationale Bewerbung zu laufen, einmal ein Hearing zu bekommen, vielleicht durch die erste Runde zu gehen. Also ich bin dann schon jetzt wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und die haben aber eigentlich genau das gesucht, dass sie mal was anderes wollten. Und dann hat eigentlich das mit Australien, also mit dem australischen Nationalteam begonnen, in der Trainingsbegleitung, in der trainingswissenschaftlichen Rolle. Also die Rolle in Australien heißt Endurance Training Scientist. Ist eigentlich nichts anderes als wie sportwissenschaftliche Begleitung im Training. Und dann ist eben dazugekommen, weil das australische Team eine sehr, sehr starke Anbindung an Jayco hat, aufgrund der Lizenzierung, aber aufgrund von sehr vielen Nationalteamathleten, dass aus diesem Projekt eben diese Split-Rolle mit 50% Jayco und 50% Off-Cycling geworden ist und die dementsprechend natürlich dann auch in die World gekommen ist. Also es war im Grunde genommen dann auch ein relativ geradliniger Übergang und deswegen ist das heute meine Doppelfunktion für die Australier. Und um eben mit Tirol begonnen zu haben, um Tirol jetzt zu enden. Nichtsdestotrotz war es für mich wichtig, weiterhin, sage ich mal, die Wurzeln nicht zu verbergen, wo man herkommt und auf die stolz zu sein. Und deswegen bin ich nach wie vor beim Tirol-Team zwar nicht mehr operativ, weil man ja aufpassen muss, auch wegen einem UC-Konflikt und so weiter, wenn man jetzt bei konkurrierenden Teams arbeitet, aber in der Beraterrolle. Also das heißt, ich helfe dem Team, sich neu aufzustellen. Die haben sich neu aufgestellt heuer, haben eine sehr gute Saison gehabt, sind das beste österreichische UCI-Team und ja, gehen durch eine Verjüngung und sind trotzdem noch, und das finde ich das coole bei Tirol-Team, unabhängig. Ja? Also sind, haben keine Fiedervereinbarung und nichts und macht einfach Spaß, das zu begleiten.
Sehr cool. Und du warst oder du bist jetzt für die Straßenfahrer verantwortlich bei Auscycling oder auch für Bahn?
Nein, ist relativ. Es heißt Endurance, das heißt, es ist Mountainbike dabei, es ist Bahn dabei und es ist die Straße dabei. Ah. Ja, also es ist sehr facettenreich und ich bin dankbar wirklich, dass ich auch, es war eigentlich der Grund, ich wollte von der Bahn lernen und ich habe halt wirklich auch die Möglichkeit gehabt, über ein Team Pursuit zu lernen. Und ich sage, ich kann jedem empfehlen, wenn man die Exposure hat, über die Bahn zu kommen und zu lernen. Du musst einfach um so viel genauer arbeiten, um so viel genauer sein. Du lernst die biomechanischen Grundprinzipien viel besser. Du lernst die physikalischen Grundprinzipien besser. Also, es hat mich schon sehr geprägt da in meine Trainingsmethodik, wie ich grundsätzlich jetzt auch gewisse Sachen sehe. Und von dem her wurde es eigentlich die Bahn, hat von der Bahn sehr, sehr viel gelernt.
Ja, merkt man nicht zuletzt gerade mit den aktuellsten Publikationen auf ResearchGate. Das sind, glaube ich, die letzten zwei, wo du mitpartizipiert hattest, auch über die Endurance Track Cycling Fahrer. Sprints in Hypoxia und Sports Nutrition waren, glaube ich, die Themen. Ne?
Genau.
Und da dachte ich mir auch so, ach cool, da bist du wahrscheinlich auch relativ breit aufgestellt gerade, was so die Disziplin, die Teildisziplin ist, Straße, Bahn, Radsport, Ausdauersport, das hast du gerade schon gesagt, Mountainbike gehört auch noch dazu, also stark in der Physiologie. Kannst du ganz kurz einmal, sorry Lennart, falls ich dich da was abgeschnitten habe, aber ich will einmal ganz kurz nochmal weiter, einen Schritt weiter reinhaken. Was ist dann deine konkrete Aufgabe gerade aktuell dann beim australischen Verband? Also wenn du dich jetzt um diese verschiedenen Disziplinen da kümmerst, was machst du dann da genau?
Also ein zentrales Thema ist natürlich Athlete Support, wie sie das heißen, also die direkte Athletenbetreuung. Es geht um das eigentlich, dass es so ist, dass wenn du jetzt nicht mit einem anderen World Tour Team als mit Jacob bist, dann hast du sowieso deinen World Tour Trainer. Also es geht jetzt nicht um einen Jay Hindley und es geht nicht um einen Michael Storer. Die haben ja ihre Trainer. Es geht vielleicht bei die Straßenprojekte mehr um Projekte. Da geht es zum Beispiel um das Projekt Mixed Time Trial oder das Projekt um Grace Brown oder das Projekt um Jay Wine, wo man dann eben mit dem Teamtrainer gemeinsam zum Beispiel das Zeitfahrprojekt definieren und ich dann einfach eher als Berater dabei bin. Also das ist zum Beispiel eine Rolle, also ein Teil von der Rolle. Dann gibt es aber zum Beispiel dieses Bahnprojekt um einen Vierer. Das ist eine direkte Athletenbetreuung. Also da gehe ich wirklich selber rein in Training Peaks und schreibe die wöchentlichen Pläne, weil der Trainer ja selber eigentlich auf der Bahn ja mehr so wie ein Art, wie soll ich sagen, wie ein Coach ist. Also der coacht auf der Bahn, aber der schreibt, der geht nicht in Training Peaks und schreibt die Pläne. Ja. Und das ist eigentlich dann eher für die Australier heißen das Residential Athletes, ja. Und dann haben wir natürlich einen Teil von Conti-Fahrer, Development-Fahrer, die im Bahnprogramm sind, aber eben den Sprung in die World Tour schaffen wollen. Und da bin ich auch quasi, da hilf ich auch mit, natürlich den Sprung auf die Straße aufgrund meiner Tirol-Erfahrung hat, so von der Tirol-Erfahrung, dass sie den Sprung von der Straße auf die Straße auch schaffen und natürlich dann jeder wird nicht Olympiasieger und dass sie den Lebensunterhalt danach verdienen. Also das ist so quasi die Athletenbetreuerrolle. Dann der andere Teil von der Rolle ist einfach auch Policy. Das heißt Policy, das ganze Monitoring-System, was die Australier haben, Athletenmonitoring, Progress-Monitoring, also wie laufen, wo sind wir, also die Australier sind extrem strategisch, ja. Also das, sie sind zwar relativ einfach im Umgang, aber sie sind unglaublich strategisch. Und da sieht man wirklich, das, was dort zumal Heiko Salzwedel unten geprägt hat. Heiko Salzwedel war ja wirklich der, was sehr, sehr viel Anfang der 90er Jahre mitgebracht hat nach Australien und dort etabliert hat mit Charlie Walsh. Und dann das ist eigentlich aufgebaut sehr stark nach dem Ostsystem. Ja. Das war wirklich sehr lange alles Bahnprogramm. Trainingsprinzipien haben sich natürlich geändert, aber rein von der Planbarkeit sind die schon sehr, sehr in diesen Themen drinnen und die haben so quasi also ein Überbegriff, what will it take to win? Und da werden alle Key Performance Indicator für jede Subdisziplin analysiert. Das musst du dann auch beim Australian Institute of Sport einreichen. Ja. Und dann wird das jedes Jahr quasi Progress Bar-mäßig, die Gap Analysis quasi mäßig gemacht. Also unglaublich strategisch. Hilft aber natürlich auch, den ganzen Prozess relativ gut zu übersichten und macht unglaublich dann Spaß, in einem multidisziplinären Feld quasi da mitzuwirken. Also das ist quasi das ganze Monitoring, was dabei ist. Und dann geht es halt auch zum Beispiel zurück auf das einfache Physiologie-Dasein, Tests, mehr jetzt in der Überwacherrolle, also wo wirklich im Paris-Zyklus sehr 6 Monate drüben, habe auch dort selber die Tests gemacht mit den Athleten. Jetzt haben wir natürlich mehr Geld gekriegt. Jetzt haben wir uns auch können mehr Leute wieder leisten. Jetzt ist es meine Aufgabe, die Leute anzulernen, mit diesen Tests vertraut zu machen und entsprechend die Supervision zu machen. Der dritte Teil ist R&D. Also deswegen auch diese 2 Papers, wo einfach halt quasi der Entwicklungs Prozess auch noch drin ist. Also sehr umfangreich.
Also du bist im Prinzip jetzt einmal, hast du ja gerade eben schon beschrieben, du machst die breite Ausbildung, multidisziplinär, unterschiedlichste Bereiche. Ich hatte jetzt eben sogar, also es hat mich überrascht, von außen wirkt die Bahn gar nicht so fortschrittlich wie der Straßenradsport, weil die wenigsten darüber berichten, so okay, was hast du auf der Bahn für Technologien, aber das ist, weiß gar nicht, wo es herkommt. Vielleicht, weil das Bahnrad und das Thema an sich so simpel aussieht. Das Ding hat ja nur einen Gang. Alles sieht irgendwie ein bisschen simpler aus, aber wie du sagst, es geht um Millisekunden. Viele Aerodynamik-Themen übertragen sich von der Bahn auf die Straße, weil hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Und ich finde es total spannend, dass es so eine breite Ausbildung da gibt. Und auch, dass du jetzt am Ende so ein bisschen da jeden Bereich einmal ausbildest. Du hast ja auch seine eigene Progress-Bar wahrscheinlich, wo du jetzt sagst, wo du immer wieder sagen kannst, hey, ich monitore mich gerade, wo bin ich im R&B-Bereich, im Thema Aerodynamik, Ernährung, die normaleren physiologischen Themen und so. Wo ist der Ursprung bei dir und wo hast du jetzt im letzten Jahr das meiste mitgenommen?
Ja. Na, das ist genau der Punkt, wo ich mich jetzt, ich glaube, das beschreibt auch gut meine Phase, wo ich mich jetzt befinde, weil ich bin natürlich sehr stark aus dieser Eigeninitiative kommen, auch mit dem, dazu mal auf der Uni mit dem Projekt, mit Tirol und war immer Einzelkämpfer im Grunde genommen, gell. Ich möchte jetzt nicht sagen Ellbogen ausfahren, aber müssen für meine Dinge immer kämpfen, bis ich die Ressourcen gekriegt habe, bis ich das machen kann, was ich will. Und es war schon auch mühsam. Und ich habe mir mal gesehen, dass ich ein bisschen ein besseres Support-System habe, wo halt auch mal auf mich geschaut wird, ja. Ganz ein bisschen egoistisch auch, dass ich sage, okay, es geht nicht nur um das, dass man immer nur gibt, sondern dass man vielleicht einmal nehmen kann und lernen kann. Und das war jetzt eigentlich so mit dem, es war schon in der ersten Phase in Australien schon auch richtige Knochenarbeit, das Ganze auch. Die haben keinen super Lauf in Tokio gehabt. Es war richtig zart. Tokio hat es auch richtig Säbelrasseln gegeben, danach auch im Verband und so. Da hat es diesen Handlebar-Incident gegeben, wo ja quasi der Alex Border in der Qualifikation war das in der Qualifikation, glaube ich, wo der Händel, wo die, also wo quasi der Auflieger gebrochen ist, das war ein Riesenskandal, und das war dann schon ein Trauma über das ganze Team. Da sind auch viele Leute dann gegangen und die Athleten waren zerstritten. Also es war nicht leicht, in das Feld reinzugehen. Nichtsdestotrotz, wir haben das dann geschafft, ja, und wir haben das auch als Team geschafft und es spricht für die australische Mentalität, auch immer wieder aufzustehen und hat mich da sehr anfreunden können. Und für mich war so eine gekannte Abwechslung, da in die Rolle zu schlüpfen und auch in das kalte Wasser zu springen. Und ich glaube dann, jetzt ist halt einfach die Phase mit dem Erfolg. Und man muss einfach sagen, die Australier haben in Paris einen sehr, sehr guten Erfolg für sich gehabt. Ja. Jetzt sind natürlich ganz andere Möglichkeiten da. Und jetzt wird halt, das merke ich jetzt selber, jetzt wollen sie die ja entwickeln. Also ich habe jetzt quasi ein Mentorship gekriegt, ja, wo sich erfahrene Leute um die kümmern. Und zum Beispiel, ein Mentorship ist mit Louise Burke. Ja? Und dann haben wir zum Beispiel jetzt Louise Burke ein Projekt gegeben, wo einfach mit Louise Burke im Thema Nutrition arbeiten kannst. Und alle, die Louise Burke cool kennen, wissen, dass es eigentlich keine bessere Adresse, ich würde sagen, in der Welt gibt, wie die Louise, ja. Eine von den besten. Und das halt einfach mit denen zu arbeiten und von denen zu lernen, das ist unglaublich viel wert für die persönliche Entwicklung. Und ich glaube, das ist jetzt einfach das, wo ich auch lernen muss. multidisziplinär breiter aufzustellen und auf der anderen Seite aber Wissen weiter zu vermitteln. Ja. Ich glaube, das ist auch das Riesenproblem, was ich sehe das immer nur in Österreich. Ja. Letzte Woche auf der Trainervorbildung wieder gewesen. Diese eigene Krämerei immer in diesen eigenen vier Wänden. Und man entwickelt keine Kompetenzen, dass Leute, die was eigentlich dann viel Erfahrung haben, dass die in die Wissensvermittlung gehen können. Weißt? Und ich werde jetzt aber trainiert, wie man in einer gewissen Weise ja und unterstützt, wie man Wissen an weitervermittelt, damit Leute halt auch wirklich von deinen Erfahrungen lernen können und auch, dass am Verband was bleibt. Man darf ja nicht so egoistisch sein und ich finde, das ist das komplette falsche Verhalten in einer großen Sportorganisation, dass man hergeht und sagt, ja, hinter mir die Sintflut. Nein, man hat eine Verantwortung auch für das nachher, wenn man selber nicht mehr da ist. Und das finde ich, das ist ein ganz ein wichtiger Auftrag auch.
Wow, ganz, ganz wertvolle Hinweise und Aussagen gerade, fand ich.
Wird in keinem Verband der Welt gefühlt so gelebt,
ja,
würde ich mal
behaupten. Ja,
genau. Also die Verbandsstrukturen, die ich kenne, waren immer so tatsächlich so, ich behalte das Wissen mal besser bei mir,
ja,
weil dann habe ich eine Systemrelevanz.
Genau.
Ja. Aber am Ende ist das allgemeine oder das Overall-Ergebnis halt einfach schlechter und es ist halt auch nicht nachhaltig.
Ja, ich mache alle abhängig von mir selbst, von meiner Position. Das heißt, ich bin halt unantastbar vielleicht an der Stelle. Und am Ende hast du immer das Problem, dass fähige Leute, die einfach Teil des Systems oder großen Mehrwert dazu beitragen könnten, gar nicht zur Chance kommen, sie wirklich was zu verbessern, zu verändern. So ein bisschen wie du sagtest, du kämpfst halt jetzt gar nicht per se nur an den österreichischen Verband jetzt irgendwie angelehnt. Es gibt es so, an so vielen Stellen, auch außerhalb des Sportes, du kämpfst an den Fronten einfach nur Dinge vorantreiben zu wollen und dir werden vielleicht Steine in den Weg gelegt aus politischen Gründen. Also ich finde das super spannend, was du gerade berichtest. Das ist sehr, sehr wertvoll.
Ja, nein, das für mich immer, und ich habe die Parallelen ein bisschen mit Österreich. Und eben mit Australien und ja, ist vielleicht sagen wir ein paar Mal, er lobt immer die Australier, aber die denken halt da anders, ja. Und ich weiß, dass die Australier selber über die Australier auch schimpfen, ja. Nur ich habe ihnen müssen echt einmal sagen, ich habe ihnen müssen echt einmal sagen, ich sag, ihr wisst gar nicht, wie auf
Wie
welchem hohen Niveau, nein, ja wirklich, auf welchem hohen Niveau ihr jammert, weißt du? Also die Jammerer, die findest du überall, die findest du in Australien auch. Aber jetzt, wenn man einfach einmal die Sportsysteme vergleicht, dann ist das, würde ich sagen, in Australien schon jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja,
also die haben es echt gut.
Sehr stark.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen über die verschiedenen Sachen gesprochen, so die du jetzt lernst. Ein wichtiger Teil von der Folge für mich ist einfach, dass wir mal ein bisschen über die Entwicklung junger Talente sprechen. Für mich ist es super interessant zu verstehen, was gehört alles dazu. Gibt es irgendwie eine gewisse Reihenfolge? Gibt es eine gewisse Nachhaltigkeit? Vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja auch im Scouting teilweise eingebunden, wenn du jetzt nach jungen Fahrern schaust oder die dir präsentiert werden, worauf schaust du als erstes? Was sind die wichtigsten Parameter?
Ich muss jetzt, glaube ich, na? Ich habe jetzt, glaube ich, müssen niesen, aber ich habe nicht niesen müssen.
ich lasse das drin.
Ja, aber nicht wegen deiner Frage. die wichtigsten Parameter in der Talententwicklung, ja, das ist ja fast so eine Bohne, sagen wir mal so, weil wir haben Zeit, aber ich probiere es auf den Punkt zu bringen. Fangen wir mal mit einem Kritikpunkt an. Der größte Kritikpunkt, den ich in der Talententwicklung sehe oder in der Talentdiagnose oder wie es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten, ist immer nur, dass auf physische Parameterwerke gelegt wird. Also was du heute in der Welt einfach siehst, ist, und ich nehme da jetzt unser Team nicht aus, Training Peaks Access, man saugt sich einmal alles runter, was man bekommt von dem Fahrer von den letzten 3 bis 5 Jahren, macht das Power Profile, man schaut sich die Trainingswirkungsanalyse an und vielleicht dann noch Labordaten und so weiter. Also es wird rein physiologisch, also sagen wir zu 80-90% physiologisch, und dann gibt es vielleicht ein Teams Call, wo man ein bisschen sagt, was ist deine Motivation, was ist das, aber that's it, ja. Und anhand von dem gebe ich dann einen Vorrangvertrag. Und anhand von dem, und vielleicht dann noch ein bisschen mit der Ergebnisanalyse auf Pro Cycling Stats, an dem entwickle ich Talent. Also so wird es ja im Grunde genommen in den breiten Feldern gemacht. Die wenigsten gehen ja her und sagen mal, okay, die wenigsten definieren überhaupt einmal Talent. Ja. Was ist ein Talent? Was ist Talent im Radsport? Und es kann da keiner sagen. Weil es gibt so viele Subvarianten von Talent. Ja. Und wir werden es auch da nicht beantworten können. Ich glaube, mittlerweile mein gemeinsamer Nenner für Talent ist einfach, dass man eigentlich sich mehrere Aspekte über einen längeren Zeitraum anschauen sollte. Und das ist ja genau das, was mittlerweile nicht mehr passiert.
Das ist die Problematik, ja, weil du hast als Team nicht genug Zeit, weil genau. Wenn du nicht zu lange wartest, ist er weg.
Und das ist das Ganze, was ich am größten diskutiere von dieser aktuellen bisschen Scheinheiligkeit der Development Teams, dass es zwar quasi um Talententwicklung geht, aber in den wenigsten Fällen Talententwicklung wirklich gelebt wird.
Es ist ja, eher Talentsicherung.
Ist Talentsicherung und dann, genau.
Und quantifiziert über eine Filterung vielleicht von, ich meine, du hast es selber publiziert vor ein paar Jahren, sowas wie Compound Score auf 5 Minuten oder ein Profiling nach aufgrund auf Ermüdungsresistenz, also nach so ein paar Kriterien, wie du selber sagst, physiologische Kriterien, vielleicht nochmal eine PPO im RAM-Test und eine VO2 Max und dann Abfahrt.
Aber sagen wir uns ehrlich, es ist halt sexy, wenn man, und da sind wir wieder bei Policy, das ist gleich in Australien. Es ist halt schön, wenn man sich einfach Kennwert einigen kann und dann ein Yes oder ein No sagen kann.
Ja, ja.
Ne? Da macht man sich's einfach mit der Policy und sagen, ja, hat den Richtwert nicht erreicht, ja. Und deswegen lässt sich natürlich das auch alles gut publizieren und deswegen gibt's ja auch mittlerweile sehr, sehr viel, weil an der Numerik liegt's nicht, sagen wir so. Aber eben, deswegen sage ich, ich will Talent nicht nur auf dieser Numerik, bleiben lassen und ich nehme mich da selber nicht aus. Wir haben sehr viel in dem Bereich publiziert. Ich habe ein U23-Projekt begleitet, wo es ausschließlich nur an numerische, wir haben in diesen 4, 5 Jahren keinen einzigen Fragebogen auf Volition, Motivationsgründen und so gemacht. Ja. Man redet zwar immer dann so, quasi so Future Directions, ja, Sports Psychology Assessment und wird nie gemacht, nie seriös gemacht. Und da muss man halt schon ehrlich sagen, da hinkt man halt schon hinterher, weil ich glaube, obwohl der Radsport so natürlich ein primär physisch determinierter Sportart ist, braucht man nicht sagen. Also nur, ich sage so, die ganze Selektion passiert ja selber. Die brauche ich ja gar nicht herbeiführen, sondern es ist ja diese natürliche Selektion, die mit oder ohne diesen Maßnahmen sich findet. Ja. Und du kannst Talent nicht verhindern. Das meine ich damit.
Darf ich direkt eine Frage stellen, eine Gegenfrage stellen? Wenn du sagst, okay, ich fand das gerade sehr, sehr spannend, was du sagtest und das ein bisschen kritisiert hast. Weil wenn du sagst, wir hätten, ich sag mal, die Ressourcen zur Verfügung, wir hätten Personalkapazitäten, wir hätten Zeit, was wären denn dann Fähigkeiten, sei es Hard- oder Soft-Skills, sei es physiologische Determinanten oder was würdest du denn sagen, was würdest du denn gerne zusätzlich noch anschauen, was vielleicht nicht sowieso schon durch physiologische Werte vorbestimmt ist. Also was würdest du denn lieber anschauen, wenn du Zeit hättest und das auch sauber quantifizieren könntest?
Also, super Frage, weil über das habe ich mir auch selber Gedanken gemacht. Und im Grunde genommen, was wirklich entscheidend ist in der Talententwicklung, ist die Lernkurve. Wie schnell lernt er? Und ich habe das anhand von Lipowitz einfach extrem gesehen. Mhm. Der Lipowitz ist in einen Zeitpunkt eingestiegen, wo keiner gesagt hat, dass der jemals, und ich weiß genau die Stimmen alle, die reden jetzt genau das Gegenteil, aber ich weiß, wie viele Leute uns da ausgelacht haben über dieses Projekt.
Ich habe es doch immer schon gesagt, sagen
genau.
Die heute.
Und es, genau, auf Eurosport zum Teil, einige Leute. Und, und ich denke mir immer, was entscheidend ist und was das zurückbringt, ist die, wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal einen anderen her, nehmen wir den Mittelberg her. Mittelberg ist ein super Beispiel, nämlich. Mittelberg hat nämlich in der U23 ziemlich alles gewonnen.
Drei Zeitfahrtitel hintereinander.
Genau. Und hat, glaube ich, seit 3 Jahren kein Profirennen mehr gewonnen. Weil er natürlich auch nicht kann. Aber wenn man sich diese Lernkurve vom Berg anschaut, im Vergleich zu einem Lipowitz, dann ist der Berg leicht ansteigende, wenn nicht abflachende Lineare und der Lipowitz die exponentiellste Kurve, was es gibt. Und das ist, finde ich, in der Talententwicklung spannend, dass man sagt, okay, wie definiere ich diese Lernkurve, ja, und wie kann ich diese Lernkurve in einer gewissen Weise charakterisieren von einem Athleten? Mhm. Und wie kann ich es abschätzen, ob überhaupt noch Lernen passiert? Ob da überhaupt noch Luft nach oben ist? Ja, weil oft sehe ich das, wir fördern komplett die falschen Leute.
Ja, ja.
Wir fördern die Leute, die was, wo null Headroom ist, und wir vergessen auf die was eigentlich 90% Headroom haben. Und, und da kann ich, da nehme ich mich selber oft nicht aus, ja. da sind wir zu blind. Und wie du sagst, das Problem ist, dass die Zeit einfach ein Faktor ist. Und wenn du einfach auf Zeit spielst, dann werden Entscheidungen anders getroffen und dann hat es einen langen Rattenschwanz leider, ja.
Lennart hat Peter gerade sehr auf eine subtile Art gerade Mikkel Bjerg gedisst. flach ansteigende Lernkurve.
Ich glaube, also erstmal finde ich das Gespräch finde ich super interessant. Es kann jetzt in ganz viele verschiedene Richtungen vertieft werden. Also was ich halt auch mal finde ist, wenn man sich anschaut, ich finde die physiologische Leistungsfähigkeit, sage ich mal, ist das Ticket zum Pokertisch und genau. Dann musst du pokern können. Und dass die meisten Leute schauen halt im Prinzip zu sehr auf diese physiologischen Komponenten, weil es ja auch einfach ist, quantifizierbar. Du kannst relativ einfach sagen, es ist eine Zahl, du bist drunter, du bist drüber, passt oder passt nicht. Alles andere kostet ja viel mehr Aufwand. Und um das komplette Bild zu kriegen, musst du richtig weit gehen. Du musst halt, im Prinzip musst du ein komplettes Strava-Stalking machen, dann musst du ein Social-Media-Stalking machen. Hat der Fahrer jetzt schon ein übersteigertes Selbstwertgefühl? Ist er jetzt schon in der U19 nach 2 Siegen so der King? Wie verhält er sich im Rennen auch? Also das, was du halt sagst, also du kannst ja extrem stark das, physiologisch
du musst
sein.
Du musst das Elternhaus ein bisschen scannen. Muss genau, ja ganz ehrlich
du musst
sagen.
Wirklich alles dir angucken, weil es gibt da genügend Red Flags. Und du musst aber auch erstmal, das ist der wichtige Punkt, du musst ja erstmal definieren, was sind die Parameter, auf die ich achte. So, derjenige muss erstmal die ganze Zeit auf dem Fahrrad bleiben können. Das ist schon mal ganz wichtig. Da haben wir auch relativ viele Tretschweine, die das eben nicht hinkriegen. Du musst jemanden haben, der die richtigen Entscheidungen trifft. So, das ist ja auch, oder überhaupt in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Wenn er sich mit Entscheidungen schwer tut, in einem Radrennen sind 1000 Entscheidungen. Welche Lücke hier, wo fahre ich da durch, wann fahre ich nach vorne? Das sind ja so viele Parameter, die man aber auch, und das ist ja das Schwierige, gar nicht wirklich quantifizieren oder einschätzen kann. Du musst ja schon wirklich tief reingehen. Und es ist ja, dir fehlen oftmals auch ganz viele Informationen, weil entweder als sportlicher Leiter im U23-Bereich bist du irgendwo in der Kolonne, du siehst nicht viel, du bist nicht nah genug dran. Und da ist halt echt mal wichtig zu definieren, welche Parameter machen eigentlich einen kompletten Rennfahrer aus.
Also, obwohl das super spannend ist, weil wir eigentlich ja mit dem Radsport den Luxus haben, die mit am besten quantifizierbare Sportart überhaupt zu haben. Wir können jede Sekunde. Physiologisch, ja, aber auch vielleicht mechanisch oder einfach generell. Wir haben jede Sekunde die Möglichkeit, über verschiedene Gadgets oder auch verschiedene Informationen zumindest mal zu schauen, was die Fahrer energetisch machen. Klar, physiologisch, stimmt, aber du hast selber gerade gesagt, Lennart, du bist auch einer, haben wir auch darüber gesprochen, du warst physiologisch nie top, so,
ohne jetzt noch schlechter,
und den zu nahe treten zu wollen, aber du hast halt super viel aus deinen Ressourcen gemacht und ich war halt, vielleicht habe ich dann mal 60 Watt mehr an der Schwelle gehabt als du phasenweise, aber du hast selber gesagt, ich habe vielleicht paar mehr Pokerchips gehabt am Tisch, aber ich bin jedes Mal all in gegangen und habe dann wieder verloren und dann lerne ich ja auch dann nicht oder habe damals auch nicht gut daraus gelernt und es sind ja eigentlich ja, hätten wir schon die quantifizierbaren Möglichkeiten zu erkennen, ey, vielleicht ist derjenige mit einem besseren Ergebnis, der nicht alles rauspulvert ständig oder weniger Watt tritt noch in einem Rennen an richtigen Momenten, vielleicht sogar der tendenziell talentiertere oder
das kannst du erkennen. Du weißt nur nicht, woran es gelegen hat, zwischen Input und Output. Dazwischen ist die Gap und die Gap wird definiert durch die Parameter, die halt das Ganze ausmachen, die Effizienz am Ende in der Geschichte.
Ich habe so einen interessanten Austausch gehabt, weil ich kann dann eigentlich nur zustimmen und das ist eigentlich genau das, wo man probiert, ja diese Trennschärfe zu bekommen. Ja. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass ich trotzdem im Glauben bin und das wird leider mehr und mehr vernachlässigt, das zurückzuführen auf dieses Konzept der Lernkurve, wo passiert das Lernen, dass diese polysportive Ausbildung trotzdem die beste Toolbox den Athleten bietet für die bestmögliche Lernkurve. Da, wenn die so richtig loskickt quasi, dass das dann richtig, richtig, richtig gut geht. Und ich habe es jetzt an einigen Beispielen gesehen, ja, wo der Match eigentlich interessant ist, wo noch nie Forschung passiert ist als alpines Skifahren mit Radsport. Unglaubliche gute...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, unglaublich guter Connect, weil einfach das Speed gegeben ist, ja, das vorausschauende Fahren, dieses koordinative Element da, die Physis, weil trotzdem alpiner Skisport, wenn man kennt, also ist vom Energiestoffwechsel sehr anaeroblastig, aber trotzdem auch, ist sehr interessantes Package. Also man müsste in Österreich zum Beispiel, ja, wo es einfach zig Skifahrer nicht in den Kader schaffen, irgendwo einfach mehr Ergometer ausstellen und die einfach mehr Ergometer von lassen. Ich sag's, du hättest 10-mal mehr Output im Radsport, ja. Nur in Australien wird's so gemacht. In Australien geht man als Erste, wo die Radfahrer anklopfen, die gehen in die Schule, bringen die Wattbikes mit, lassen die einen Sprinttest fahren und nur, also die haben so eine Art Talent-ID-Programm und dann werden die, ähnlich wie UK Sport das macht, ja, die gehen in die Schulen und scouten die Kinder und dann sind die von der Schule in diese Programme drin. Aber es geht von der Schule schon aus. Und das ist ja schon das grundsätzlich, wo wir ja komplett versagen, weil wir überhaupt keinen Überblick haben, wo hat denn der, oft muss man ja eigentlich die Athleten selber oder die Möglichkeiten, das muss ja schon ganz früh anfangen. Ich muss ja mal wissen, okay, was hat denn der für eine Wurfqualitäten, Springqualitäten? Da geht es ja ganz um elementarische Bewegungen, bevor man überhaupt jetzt einmal das Komplexe dazu nimmt. Ja? Aber wo hat der seinen Bewegungsschatz? Und je nachdem, wo der dann seinen Bewegungsschatz hat, ist der für mehrere Sportarten geeignet oder eben vielleicht nur fürs Radfahren. Nein,
ist ja aber auch so. Die Leute, die im Radsport enden, ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die im Radsport enden, sind meistens die Leute, die den Mannschaftssportarten, den Ballsportarten eher selten gewählt wurden oder zu spät.
Komplette Versager. So,
das ist nicht meins, genau.
Oder dann fängst du mit Mitte 30 an mit irgendeinem Sport und dann merkst du auf einmal, wie viele Defizite du hast. Du weißt nicht, wo der Arm ist, wo das Bein ist, wie weit du es ausstrecken musst. Da ist koordinativ viel zu wenig vorhanden.
Also es erschreckt mich selber, wie wenig Athleten oft diese Top-Athleten sind. Also ich habe gesehen mittlerweile, also aber auch bei den Aussies ein bisschen, ja, dass da einer mal einen gescheiten Klimmzug kann, oder das, also da bin ich jetzt rein vom Athleten-Package, mehr Athleten wie sie, weil ich einfach polysportiv besser bin. Also deswegen sage ich, man darf dann sicher nicht zu lang auf dem Thema sein, mit dem Polysportiven, weil ein Talent geht dann trotzdem in eine sehr, sehr spezifische Richtung. Ja, also sonst ist jeder Sportstudent, der was die Sportaufnahme schafft, der nächste Topathlet ist es ja auch nicht. Das beißt sich ja dann auch oft. Aber ich glaube, man muss einmal zumindest den Ansatz einmal überdenken und sagen, okay, wo nimmt er seine Qualitäten her? Weil nur so kann ich eigentlich dann ein bisschen diese Lernkurve und so von der Talententwicklung abschätzen. Und dann ist natürlich der Faktor, ich glaube, ich kann scouten, ich kann testen, was ich will. Wenn ich keinen Prozess um den Athleten baue, ja, wo der das Gefühl hat, der Unterstützung, das Gefühl hat, da durch die Rocky Bottom und Rocky Tops zu gehen, dann wird das nie funktionieren. Ja, weil im Grunde genommen, was alle Teams machen, ist ein Querschnittsvergleich. Aber was ich eigentlich hier wissen will, ist, ich brauche einen Längsschnittsvergleich.
Ja.
Und das wird ja nie gemacht.
Ja.
Es wird nur immer quergeschnitten, jede Saison. Ah, der Fahrer hat jetzt einen sehr guten Rennen gewonnen, Querschnitt zu dem Fahrer. Wird immer nur, aber es wird der Prozess nicht. Wie ist er denn dahin gekommen? Wie haben wir die letzten 2 Jahre ausgeschaut? Das wäre ja das Interessante.
Ja. Und kannst du das vielleicht anhand von einem Beispiel, weil du hast es ja schon mit mehreren Fahrern einmal durchexerziert und auch mit Florian Lipowitz, mit einem sehr, sehr erfolgreichen. Wie baut man sowas auf? Wo fängt man an? Und dann, gut, die Anschlussfrage ist dann auch das ganze Lipowitz-Projekt zum Beispiel. Für mich ist das eine 50-50-Chance, ob er überhaupt in die World Tour kommt. Also, oder sogar noch geringer und es am Ende dann schafft und natürlich dann den Schritt geht. Also wie hat das angefangen damals mit Florian Lipowitz?
Ja, es war trotzdem eigentlich so, dass der Florian ja im Biathlon war, in Stams, in Tirol, war im Skigymnasium und hat dann eigentlich, gibt es verschiedene Storys, das soll er dann einmal selber erzählen, er hat einfach mit dem Biathlon dann nicht mehr wirklich weiter wollen. Sein Bruder, der Philipp Lipowitz, das war ein sehr, sehr erfolgreicher Juniorenweltmeister im Biathloner, darf man auch nicht vergessen, also die Gene passen in der Familie. Und ich glaube, der Florian hat immer schon als Crosstraining sehr, sehr viel, weißt du, mit als 14-Jähriger einen 1,16 Halbmarathon gelaufen. Also das ist schon was, gell? Und einfach halt einfach mit schon Radmarathons gefahren und da einfach mit sehr wenig Aufwand schon sehr, sehr viel erreicht. Und es war dann einfach der Grund, wo der einfach einmal was anderes probieren wollte und dann eigentlich durch Dan Lorang nämlich der Kontakt entstanden ist, wo der Dan gesagt hat, hey Peter, ich weiß, es klingt blöd, aber der Florian, ich glaube, der hat ein Potenzial und schau dir den einmal an. Und was so oft war beim Dan, ja, wir haben schon viele Projekte gehabt und ich kann da in 9 von 10 Fällen sagen, wo man angeschaut haben und wo man nie mehr von einem Menschen oder nie mehr von den normalen im Radsport was hört, ja. Und der Florian war halt einer von denen und wir haben den dann ins Labor geholt und auch sehr stark numerisch und ja, muss man einfach sagen, es war eine numerische Überzeugung, weil wenn du halt einfach mit sehr, sehr wenig Background 84 Milliliter Sauerstoffaufnahme bei deinem ersten Rampentest im Oktober hast, dann brauche ich nicht viel mehr sagen.
Das sind die Zahlen, die ich hier hören wollte. Lukas auch, glaube ich.
Ja, will jeder cool. hören. Und die machen jeden geil und ich weiß. Und das ist mega cool. Und ja, wir sind im Austauschboot, aber ich sage, nur die Zahlen, die haben mich auch nicht weitergebracht, weil es waren dann keine einfachen Jahre für den Lipo. Ja. Also jetzt ist es leicht mit einem Podium auf der Tour rückblicken und sagen, ja, nein, man hat es immer schon gewusst. Nein, man hat es nicht gewusst.
Ich oute mich als Zweifler. Also ich sag mal, die Geschichte Lipowitz habe ich auch relativ am Anfang schon gehört und auf Twitter gesehen, hey, da gibt es einen Biathleten, der hat einen guten Test gefahren und der ist irgendwo im Dunstkreis von Bora. Und dann ging der Prozess ja los, das Projekt, was du gerade beschrieben hast. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe immer dann meine Zweifel gehabt, so, okay, oder die Frage war, wann kommt er? Wann hat er diese genug Schritte gemacht, um das am Ende in ein Ergebnis zu konvertieren? Und dazwischen liegt halt ganz, ganz viel Arbeit. Aber ich habe mich irgendwann auch gefragt, so, hey, es wurde immer wieder immer klarer. Das Projekt, es blitzte einmal häufiger auf, dann wurde es stabiler, dann kam es mehr. Aber ich habe echt gezweifelt, ob er es packt. Aber wie habt ihr weitergemacht?
Ja, es war dann spannend, weil es war dann diese erste Saison, also 2019 ist ja dann ins Team gekommen, 2020, und dann hat es ja gleich Covid gegeben. Das heißt, das war eigentlich hat er nicht viel Renntage gekriegt. Das war für ihn gut, weil da hat er sich einmal den Trainingsprozess widmen können. Da hat er maturiert, da hat er das mit der Schule abgeschlossen gehabt und dann ist er hinten raus ein richtig, richtig starken, weil er das Bergtrikot beim Giro del Friuli geholt. Also das war richtig stark. Da hat er dann auch da hat es dann so eine Covid-Uphill-Serie gegeben. Da war er stark, da war er jetzt aber nicht, da war er ungefähr bei Jonas Rapp oder so, ja. Das war jetzt, war er gut, aber jetzt nicht outstanding. Und der war dann immer wieder so in Schlagdistanz, aber es war immer sehr prozessorientiert, es war nie outcome-orientiert. Und ich sage, okay, er muss jetzt gewinnen. Und dann ins 2021er Jahr, für mich das erste Ausrufezeichen war der 14. Platz bei der Tour auf die Alps, war der Kult. Ja. Das war für mich einfach, ich sage, fuck,
da ist Potenzial. Dritter Alter auf dem Niveau.
Da ist Potenzial da und dann ist er, glaube ich, auch nochmal Top 10
Tschechien,
genau. Kudelapé ist er, glaube ich, gefahren und dann war er, Ironica ist er 13. geworden. Da hat er schon ein paar gute Ergebnisse gehabt und dann war er leider, und dann, glaube ich, das war ein bisschen dann, war man, würde ich sagen, ein bisschen zu gierig. Ja, dann hat er gesagt, jetzt glaube ich nie Top 10 und so weiter dann hat Ralf Grab schon gerufen und so und dann war das halt alles gleich ein bisschen viel für ihn. Und wir haben ein bisschen auf den Prozess vergessen, das muss ich schon sagen. Es war dazu und das hat ihm dann auch eingeholt. Es war dann schon nicht einfach und dann ist er natürlich auch an den gemessen worden, auf einmal war da ganze Aufmerksamkeit da. Und dann wieder das zurückzuholen auf den Prozess, das war nicht leicht. Und dann, selbst sein jetziges Team, wenn man da nicht die richtigen Leute gehabt hat rund um den Tarn, mit einem guten Management, dann wäre er vielleicht gar nicht bei dem Team gelandet, weil da hat es sehr, sehr viele kritische Leute ergeben, die ihm keine Chance geben wollten. Und jetzt, glaube ich, ist jeder froh, dass er die Chance gekriegt hat oder dass sie ihm die Chance gegeben haben. Aber ich glaube,
ich habe zwei Fragen dazu. Ja. Ich mache erst mal weiter, sorry. Na, bitte. Ich stelle mal kurz die zwei Fragen. Also Tour of the Alps im GC so weit vorne reinzufahren. Ich hätte eine These, es fällt ihm leichter auf dem Niveau, weil es da mehr über die Physiologie geregelt wurde. Genau. Du kannst weniger falsch machen, wenn du einfach gut bist du gut. Und die zweite Frage wäre halt, wie sah das Abweichen vom Prozess aus vor der Lavenir? Weil die Lavenir war für mich nämlich dieses, ich habe Tour of the Alps gesehen, ich habe die ganze Saison gesehen, dachte so, okay, und jetzt auf U23-Niveau, da kommt der nächste Schwung, das ist ein Top 5. Und als es nicht das Top 5-Ergebnis war, sondern der 14. Platz, war so, vielleicht doch nicht so gut. Und das gebe ich offen zu, da war ich dann der Zweifler auch wieder von der Geschichte. Aber wie sah das Abweichen vom Prozess aus und was hat das am Ende dann mit dem Ergebnis bei der Lavenir gemacht?
Ja, ich glaube, man war zu outcome-orientiert. Man hat einfach geglaubt, dass das nach der Tour auf die Alps und dann ist man zu hungrig geworden und hat auf den Prozess ein bisschen vergessen. Und dann wahrscheinlich dann leckt der Athlet Blut und dann will man zu viel zu schnell. Und eigentlich sein Lernkurve ist aber noch nicht so weit. Und du hast es genau angesprochen, ne? Er hat sich am leichtesten dann bei den physischen Rennen und am schwersten dann bei den Rennen, wo es, und du warst die Kamikaze U23-Rennen.
Ja, U23, so. Lavenir
ist keine krass. Keine Kontrolle. Und das hat ihm einfach unglaublich schwer getan. Ja. Also er ist ja dazu mal so auch mit Pipo Sana und so gefahren. Und der hat ihm einfach taktisch, der hat gespielt mit ihm.
Ja. Der hat gespielt mit ihm. Aber Lipo hat ja
Libo hat ja im Grand Colombier, glaube ich, auch extrem, also Zeit kassiert, wie 5 Minuten,
ja,
da, was also, um Physiologie anbetrifft. Und da hast du wahrscheinlich, deswegen bin ich gespannt auf deine Aussage, weil meine Frage wäre gleich, wo du sagtest, er hat so extrem schnelle Lernkurve. Ich meine, an dem so einem Tag kann ich mir vorstellen, wie passieren, hast du dich falsch eingeschätzt, nutrition-mäßig oder so. Und hinten raus wurde es dann einmal, reicht so eine kleine Glykogenverarmung aus, da kriegst du direkt mal 5 Minuten. Aber wo hast du gesagt, du hast so eine schnelle Lernkurve bei ihm erkannt? So, was ist denn das ausschlaggebend dann gewesen?
Also so das Riesenproblem ist, dass man
ja
eigentlich nach der deutschen Meisterschaft eigentlich auch mal einen Sack zumachen hätte müssen und dem mehr regenerieren lassen. Und das Problem ist, er war ein notorischer Vieltrainierer. Und das Problem ist, das hat ihm dann gekillt, dass er das unterschätzt hat, die Race Load. Und er hat halt immer geglaubt, er kann dann halt weiter trainieren. Und hat immer gesagt, er schafft es. Und ich war dann auch, ich muss mir da auch ein bisschen was vorwerfen lassen, ja, weil ich war da auch sicher zu gierig. Also man sagt, man hat zu viel wollen. Und wir waren dann einfach im Training zu scharf unterwegs für die Rennen und haben es nicht gut abgestimmt von der Load. Ist dann leider krank geworden vor der Lavinia. Und das war dann ist dann eigentlich in der Lavinia krank gewesen. Ist eigentlich der 14. Platz, war krankheitsbedingt. Gell? Also ja, das stark. Wissen die wenigsten. Ja, das wissen die wenigsten. Aber man will es halt nicht sagen, weil das ist dann, klingt wie eine Ausrede. Ja, okay, jetzt ist er krank. Ja. Aber ja, er war krank und ist trotz Krankheit gefangen. Ja. Aber ich glaube, das war ein klassisches Lernbeispiel für uns. Dieses 21er Jahr, was dann richtig, richtig gut war für ihn, langfristig. Ja, also ich glaube, das ist genau das, wo halt ich gesagt habe, was so wichtig ist. Das war genau, okay, es war dieser Start, Nobody, okay, und dann eigentlich geradliniger Aufstieg Richtung Tour auf die Alps, da so die erste große Talentprobe, wo man einfach mal gesagt hat, wow, okay, wow, wie schafft es einer? Ja. Und dann aber geht es natürlich linear weiter und dann halt eben müssen durch diese Phasen gehen der Exposure. Ja, und das glaube ich, das war aber für ihn das Wichtigste. Und für mich auch, weil ich sage, da habe ich am meisten gelernt über Talententwicklung.
Du musst auch eine Art von Professionalität wahrscheinlich auch erst lernen, also damit umgehen zu können, wenn es mal nicht genau weiter bergauf geht, damit umzugehen zu können, dass man sich kanalisiert auf die richtigen Rennen, auf eine Lavinia vorbereitet und nicht zu stark trainiert weitermachen möchte, weil man erwartet von seinem Körper, dass es immer weitergeht.
Ja, weil wir sind zum Beispiel jetzt, wir haben dann so Trainings gemacht, weil ich war dazu mal voll in der Durability-Forschung. Er war mein bestes Beispiel.
Schön Fatigue Resistance, drauf.
Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben da Trainings gemacht, da sind wir so diese Kitzbühler-Runde gefahren, dann ist er noch zu einem Bergrennen hingefahren und dann ist er bei dem Bergrennen mit All-Time-Streckenrekord, hat er diesen Spögler komplett, den Spögler, der ein relativ guter Amateurfahrer ist in Deutsch-Österreich, Italien, da hat er das war glaube ich 6 Kilometer Uphill von da war Streckenrekord und dann ist er glaube ich 7 Watt, 6,8 Watt pro Kilo gefahren.
Junge.
Aber er ist davor 4,5 Stunden 3000 Kilojoule gefahren.
Ich hätte genauso weitergegeben. Ich hätte auch gesagt, geil, die Welle reiten wir weiter, du entwickelst dich super.
Das war ein Riesen. Ja. Ich sag, das war meine Unerfahrenheit. Ich würde das heute komplett anders machen, aber ich war dazu mal, ja geil. Ich im Auto hinten dabei. Ich habe gesagt, geh mal lieber, come on.
Schön mit der Peitsche weiter drauf, komm.
Er hat es ausgehalten. Auf der anderen Seite kann man wieder sagen, er hat es trotzdem ausgehalten. Ja. Und das ist halt das. Oder dann ist er zum Beispiel halt außer Konkurrenz die erste Ausrufe von Kitzbühler Radmarathon in absoluten Streckenrekord gefahren, wo er sich gespielt hat. Wir haben das alles in Vorbereitung auf Lavinia gemacht, ja.
Stark.
Und es war halt einfach zu viel, zu früh. Aber es waren richtig gute Lernerfahrungen für ihn und für mich auch lang über das Projekt Lipovic hinaus.
Ja, total. Also ich glaube, was aber auch gut war für ihn, dass das Projekt sich ein bisschen gezogen hat in Summe, weil
er hat die ganzen 4 Jahre, der hat ja nicht einmal 4 Jahre gehabt, weil er ist im 2. Jahr ja eingestiegen. Im Grunde genommen hat er ja eigentlich nur 2,5 Jahre gehabt, weil das 2020er Jahr, das kannst du nicht wirklich rechnen, wegen Covid. Und dann, er hat alles gebraucht, also er hätte in keinem anderen Development-Team die Chance gekriegt, weil Tirol hat da in der Hinsicht ja keinen Druck auf ihn lastet. Also Tirol hat jetzt nicht gesagt, du musst das und das Rennen gewinnen, sondern er hat null Druck gehabt vom Team. Ja.
Vor allem für so einen Quereinsteiger, weil das ist ja das Ding, also ein Quereinsteiger noch mehr, der braucht die komplette Zeit, um die ganzen Facetten, die wir jetzt gerade auch schon besprochen haben, zu lernen. Also der muss ja immer erstmal, genau. Du musst ja erstmal das Niveau haben und dann, wenn das physiologisch der Autopilot läuft, dann lernst du, wie bewege ich mich im Feld. Wenn das Ding auf Autopilot läuft, dann kannst du angucken und sagen, hey, wie fahre ich ein bisschen effizienter im Feld, wo setze ich welche Power ein, dann kannst du ein Rennen fahren, lesen lernen.
Der ist für die gleiche Feldposition 50 Watt mehr gefahren.
Genau, ja. Ja. Und ja, das kannst du nur in der U23 noch lernen. Wenn du den hochziehst vorher, dann kommt der in die World Tour und dann da ist Ende. Dann ist er physiologisch überfordert. Komplett. Und das kannst du, wenn du auf der U23-Ebene halt physiologisch nicht überfordert bist, dann kannst du dein Gehirn auf einen anderen Parameter fokussieren während des Rennens und lernen. Wogegen, wenn du eh komplett am Limit bist, dann lernst du auch nichts mehr. Dann ist es Survival. Und deswegen finde ich das so gut.
Das Problem, was wir in Australien gesehen haben, war, dass zum Beispiel dieses Umfeld um die Athleten, also das Umfeld, dieses Competition, die Competition Environment, das ist ein maßgeblicher Trigger für die Talententwicklung. Und zum Beispiel in Australien hat man physiologisch sehr, sehr viele Talente, die werden polysportiv durch die Bahnprogramme super ausgebildet. Was in Australien fehlt, sind die UCI-Rennen. Und das ist ein Riesenproblem, ist ein Riesenproblem im Juniorenbereich, ja. Und ist ein Riesenproblem im U23-Bereich. Und das kann sich, also das ist ein finanzieller, brutaler Kosten, was das für einen australischen Fahrer kostet, einfach eine Saison in Europa zu machen. Also das kannst du dir auch nicht vorstellen, ja. Deswegen sage ich, in Österreich, die haben es ja alle leicht, weil in Österreich hast du 5, 6 Kontinentalteams, wo hingehen kannst. In Deutschland dasselbe, in Frankreich sowieso. Du hast da so viel Angebot, du kannst die Woche 5 UCI-Rennen fahren, weißt du? In Australien hast du da überhaupt keine Möglichkeit.
Vor allem auf Straßen, die nicht nur geradeaus gehen. Das ist ja das Wichtige, das ist für Australien
ansprichst. Das amerikanische Problem.
Genau das gleiche Thema in den USA. Du kommst dahin und ein Parameter, Hot den die Crates. Talente hier mitentwickeln. Ja, du musst halt gucken, dass du den Parameter nochmal, den du sonst einfach mittrainierst, wenn du in Europa aufwächst, den musst du bewusst trainieren, weil sonst kommst du hier und hast ein Riesendefizit. Ein Michael Storer stürzt teilweise beim Regenjacke anziehen beim Giro. Du denkst dir halt, fuck, der ist so stark, aber der verliert da 4 Minuten und das auf dem Niveau wird das dir nicht verziehen.
Das ist das, und ich habe ein klassisches Beispiel, von Matthew White, der Junge, der ist ja Die leben in Spanien, aber er ist ein australischer Staatsbürger. Und der lebt zum Beispiel, ist Australier, ich habe da quasi den Vergleich, er ist physiologisch um nichts anders, also ungefähr gleiche Werte, also da sind wir im Juniorenbereich jetzt, also natürlich sehr gute Gene vom Vater, ehemaliger Profi, Mutter, olympische Geherin, Olympiamedaille Gewinnerin, also an der Physiologie scheitert es nicht von die Eltern. Wiederum, ich jetzt im ersten Juniorenjahr, oder Kimp ins erste Juniorenjahr, also sprich, der ist jetzt 16, V2 Max von ungefähr 75, 76 Milliliter. Ja, also das ist schon, wo man sagt, ist schon solide. Ist kein Wunder, ja, aber ist einfach solide. Aber was halt der hat, ist, der fährt in Spanien Jugendrennen, Juniorenrennen mit 150 Starter jedes Wochenende, dreimal. Ja, der fährt. Ich habe gesehen von den Videos, weil mir schickt dann immer der Whitey die Videos, ja. Das ist unglaublich, wie die lernen einfach durch die Exposure, weil die sind dem ausgesetzt. Das heißt, sie müssen sich anpassen, sie sind gefordert, sich anzupassen. Und das ist, glaube ich, auch, wo man wieder zurück auf die Lernkurve kommt, das ist, wo die Lernkurve charakterisiert wird. Wenn du denen keine Exposure gibst, dann hast du keine Veränderung in der Lernkurve. Das heißt, das ist so, wie gesagt, das vorstellt, genau da. Ich kann sehen, dass dieses Meme, where your comfort zone, where the magic happens. Ja. Und wenn du halt immer da drinnen bleibst, du kriegst nicht raus.
Es macht keinen Spaß, so ein bisschen leicht aus der Komfortzone rausbewegen. Und aber immer nur zu dem gewissen Grad, damit du nicht überfordert bist, aber du musst halt konstant die Leute hinschieben. Und ich würde mal als These, wenn du den Sohn von Matthew White die Meisterschaften in Australien fahren lässt, ist das Ergebnis nicht überragend.
Macht, ey.
Und dann kommt aber die komplette Truppe, die Nationalmannschaft rüber nach Europa und dann fahren sie alle. Da wird er um Welten besser sein als seine Leute, die ihn vielleicht sogar bei der Straßenmeisterschaft dort schlagen. Einfach weil.
Bin ich gespannt eben. Das ist eben das Experiment heuer, er fährt heuer das erste Mal die australischen Meisterschaften.
Bin ich gespannt, ja.
Ich bin ja auch gespannt. Jordi White, also die was ihn googeln will, ich finde ihn interessant. Er ist ein interessantes Projekt, weil er einfach, sage ich mal, er ist der einzige blonde Spanier, was in Spanien rennen fährt, also er fällt auf. weil er einfach so ein kompletter Kurstereotyp quasi ist. Aber es ist einfach interessant, ich habe natürlich jetzt noch nie Athleten gehabt, die was in Spanien rennen fahren, aber einfach das Niveau in Spanien.
Ja, und, es macht ja...
Also kein Wunder, warum da Benjamin Noval und alle rauskommen, weil es einfach, ja, wenn du rauskommst, da bist du einfach schon gut.
Niveau in Spanien, Niveau in italienischen Rennen, auch vor allem, wenn es selektiv und berger wird, Niveau in holländischen und belgischen Rennen. Ich meine, es macht keinen Spaß, da 13 Grad Nieselregen in Holland Radrennen zu fahren, aber du lernst da einiges bei. Auch in jungen Juniorenjahren sind wir auch damals halt 3-Tage-Rundfahrten gefahren. Das war jetzt nicht das geilste Wochenende, aber du lernst halt schon einiges damit. Und man muss einfach sagen, ist halt irgendwie noch kulturell noch bedingt so, der Radsport ist relativ regional auf der Welt. Und das ist halt wirklich, vor allem in diesen Ländern Spanien, Frankreich, Italien, Belgien, Holland, so da findet das meiste irgendwie statt. Und ich weiß auch damals in unseren U19, U23-Zeiten, da war es halt irgendwie gang und gäbe, dass du an der amerikanischen Nationalmannschaft hier in Europa fahren hast, bei den den Rundfahrten, wo die Nationalteams am Start waren. Aber das muss man sich mal vorstellen, da ist jemand 18 Jahre alt, oder vielleicht 17 Jahre alt, aus den USA nach Europa, die wohnen dann irgendwie in Italien oder Belgien und fahren halt die ganze Zeit Radrennen. Das kann sich so A, erstmal nicht ein großer Teil leisten und Nummer zwei, was das für ein Invest sein muss für den Sport, den du auch bereit sein musst zu opfern. Da filterst du auch schon super viele Leute raus, die vielleicht Talente hätten, die aber gar nicht zu dieser Möglichkeit kommen.
Nein, und genau um das geht's und ich finde, das ist, weißt, dann brauche ich GoCon ins Labor bringen, weil dann kann ich wirklich zu den Rennen gehen und mir das komplette Skillset anschauen, ja. Die andere Kritik ist halt dann, was passiert, wenn ich das mache? Die Frühspezialisierung. Du weißt halt dann nicht, wie lange das Talent quasi dann, was für ein Headroom haben die dann noch. Durch das, dass die natürlich dann immer schon so spezifisch, so geraced werden und dem ausgesetzt sind, wo ist dann nur der Headroom? Und das ist einfach das, was man im Radsport dann generell sehen muss, ja. Wenn man jetzt diese ganzen Devo-Strukturen anschaut und diese Frühspezialisierung, was ja in anderen Sportarten schon lange gang und gäbe ist, passiert was mit dem Alter, ja. Wir sind ja gerade in der Phase, wo wir das jetzt durchlaufen. Das heißt, man findet jetzt noch keine Antworten. Aber das Spannende ist einfach das, was passiert und was fällt raus und wird das generelle, das Age of Peak Performance, wird's wirklich jünger? Oder wird's so uns ein besseres belehren und sagen, eigentlich können wir uns das ganze Devo-System wieder sparen, weil es zeigt einfach, dass du trotzdem in der Elite die Exposure brauchst. Und das ist eigentlich das, was mir viele sagen. Viele Profis, Eingestandene, wenn sie mit Devo-Fahrern halt Rennen fahren, sagen, Junge, den muss ich einfach einmal lernen, wie man einen Ringbeutel packt oder wie man, weißt du, einfach so, den Fall, viele, die was halt diese Fast-Track-Variante machen, denen fällt es halt auch einfach oft an den Basics, gell? Und ich glaube, das ist halt schon etwas, wo ich kann mich erinnern, ich habe da mit Michael Hepburn geredet, weil wir mit dem, von dem habe ich sehr viel gelernt, mit dem habe ich zusammengearbeitet bei Jake Holtz und der ist halt schon lange im Peloton als Fahrer im Team sehr respektiert.
Das ist auch ein Phänomen, würde ich ganz kurz noch einwerfen. Auch U23 Zeitfahren, Weltelite und auf der Straße dann generell einfach sich zu einem sehr guten Helfer entwickelt, ein unglaublich wertvoller Fahrer des Teams wahrscheinlich, aber hat nie das ummünzen können, was man geglaubt hat als U23-Fahrer. Aber jetzt bin ich gespannt, was du zu ihm sagst.
Ja, nein, aber der Happy halt hat halt einfach gesagt, Peter, das Problem, was er einfach bei den Fahrern sieht oder warum er dann einfach, er war ein großer Kritiker von dem, weil er einfach gesagt hat, die fahren ohne Hirn. Also die haben kein Gefühl, wenn die am Berg fahren, der weiß nicht, wenn er bremsen soll. Und der hat kein Gefühl, wie das im Peloton dann oder auch im Konvoi und so. Also es passieren so viele arge Sachen, gefährliche Sachen, warum es dann auch so oft schnallt. Und ich denke mir halt schon, hey, boah, ist eigentlich, da sind schon brutal arge Verfehlungen in der Talententwicklung, eigentlich diese Fahrer mal safe auszubilden.
Ja, total.
Weißt du? Und weil keiner fühlt sich mehr verantwortlich, also keiner fühlt sich verantwortlich, dass er mal eine Flasche holen geht für die Jungen, weißt du?
Ja.
Also, das kommt gar nicht gut an, wenn du halt mal mit einem World-Team fährst und du bleibst eigentlich nur vorne und eigentlich war es immer so, hey, braucht jemand was? Also da fällt es, ich sage so, da fällt es an der radsportspezifischen sozialen Kompetenz.
Soft Skills, sehen Sie mir die Radsport-Soft Skills.
Ja, die Soft Skills. Und die sind halt schon, das sind unterschriebene Gesetze, aber wenn die fehlen, dann wird es halt richtig hart, gell? Auf lange Zeit.
Wir haben jetzt sehr viel über die Soft Skills auch geredet, das ist eigentlich mein Lieblingsthema, aber ich finde es ganz interessant, wo du das Training von jungen Fahrern angesprochen hast. Eigentlich ist es ja immer so, wenn du siehst, wenn du guckst, wie, was macht der Fahrer schon zu dem Zeitpunkt, also wie viel Headroom hat er noch. Früher hat man gesagt, okay, ist gut, der hat noch nicht so viel trainiert. Dann ist aber die Frage, ist es mittlerweile auch so, dass man auch mehr wegstecken kann, weil man bessere Verpflegung hat, man hat bessere Vorbereitung bei Nachbereitung. Wie schafft man es, dass man nicht so viel von diesem Headroom zu früh ausfüllt, aber gleichzeitig auch nicht zu wenig trainiert? Weil vielleicht ist es ja so, man hält es ja theoretisch aus. Und den Chronic Load über die Jahre möchte man ja nicht missen. Den möchte man ja schon so schnell gehen, wie man ihn gehen kann, ohne ihn zu überfordern. Also wie ist der Ansatz da?
Also das eine ist über zum Beispiel jetzt gerade wegen dem, ich war dann noch in einer Trainervorbildung letzte Woche in Österreich und da zum Beispiel, da hat einer die 10.000-Stunden-Regel erwähnt und immer echt denkt, really?
Ist schon ein bisschen outdated, really? Ja. Das war mal.
Ja, vor allem, sie ist ja schon komplett widerlegt, ja, weil es ja so auch nicht stattfindet. Es war bei Musikern und dann hat irgendjemand also diese glorreiche Idee gehabt, eine Korrelation zu rechnen, zu Sport, zu Success und dann ist halt da irgendwie einmal eine Korrelation entstanden. Kann ja alles korrelieren. Im Grunde genommen, was man sieht, ist, dass die Entwicklung schneller passiert, also auch im Training, ja, dass einfach weniger Zeit gegeben wird, um auch die Belastungsverträglichkeit zu entwickeln. Das ist jetzt im Radsport weniger das Problem wie zum Beispiel im Triathlon.
Ja. Ja.
Im Triathlon auch die Laufumfänge und so weiter, ist ja viel ein heikleres Thema, vor allem jetzt auch für Verletzungen. Im Radsport hast du das nicht, aber im Radsport ist trotzdem die energetische Komponente ein Thema. Was man sieht, zwei Beobachtungspunkte von meiner Arbeit. Was man sieht, ist, dass man schnell probiert, das Trainingsvolumen, also die Stunden, nach oben zu schrauben. Dass man relativ viele, auch wenn es leere Stunden sind, aber dass man mal viele hohe leere Stunden hat, im Bereich 900 plus, ja, Radstunden, nur Radstunden. Und was man dann sieht, ist, dass man so im zweiten, dritten und 23 Jahr gar nicht mehr so viel mit den absoluten Stunden
schieben kann,
aufgeht, aber dass die Kilojoule nachgehen, proportional zu den Stunden. Das heißt, sie verrichten einfach mehr Arbeit zu den Stunden. Das schaffen sie davor nicht. Und das ist ja oft der Irrglaube, dass man probiert, Kilojoule-Ansatz plus Stunden gleichzeitig hochzuschrauben, ist ja richtig. Also der Zug fährt richtig gegen die Wand. Ja? Du kannst die Kilojoule nicht hochschrauben, wenn du davor die Stunden nicht hochschraubst. Also gleichzeitig ist, wenn du kannst keine Intensität trainieren, wenn du kein Volumen trainierst. Das heißt, im Grunde genommen, einmal um das Haus zu liften, musst du die Stunden raufbringen. Die Stunden raufzubringen, das ist eigentlich das, was die meisten jetzt in sehr aggressiver Weise schon im Juniorenbereich sehr akzelerieren, ja. Und dann, was man sieht, ist einfach, dass im U23-Bereich, sprich Profi-Übergang, die Kilojoule nachziehen. Warum ziehen die Kilojoule noch? Nicht nur eben, weil sie im Training
halt Rennintensität auch, ne? Ja. Mehr Rundfahrten. Genau.
Also, wenn du dann 60, 70 Renntage hast, steigerst du einen Kilojoule-Anteil zu deinen Stunden. Ja. Und das passiert, ist schon auch nochmal, und dann kriegt die ein oder andere Grand-Tour dazu, und dann bist du im Club quasi. Dann hast du ungefähr einmal das Level, was einfach dann nochmal in der World Tour für eine gewisse Ausgewogenheit und Reproduzierbarkeit einfach notwendig ist. Ja. Und dann geht es mehr um das, du wirst keine lineare Entwicklung mehr haben. Und dann siehst du halt, je nach Fokus, je nach Rennprogramm, pendeln sie sich dann eher mit 850 bis 900 Stunden ein. Und that's it eigentlich, ja. Also, wir sehen noch gar nicht mehr so brutale Progressionen, weil viele dann denken, 1200, siehst du gar nicht. Mhm. Also, wir ganz selten, dass man Leute sehen mit 1100, 1150 vielleicht im Profibereich. Aber das ist eigentlich so das, was ich gesehen
vielleicht habe. Viel interessanter, nochmal spezifisch gleich mit reinzubringen. Also, aufgabenspezifische Anforderungen im Rennen, auch im Training, vielleicht ein bisschen versuchen umzusetzen. Du hast ja auch viel im Bereich Durability geforscht und Fatigue Resistance und dass manche Fahrer auch man daraus filtern kann. Okay, jetzt kommen wir wieder in diese physiologischen Hard Facts, aber wie gut bist du eigentlich in der Lage, deine Power Profile in Ruhe gefahrenen Werte auch nach 3-4 Stunden, nach 2000, 3000, 4000 Kilojoule zu reproduzieren. Und da scheitert es halt bei manchen. Also ich weiß zum Beispiel von mir persönlich, das ist unterirdisch, wie schnell ich verliere, weil ich halt weiß, alles, was ich fahren kann, kommt nur über ein Fast-Switch-System, das schieße ich einmal an, danach ist vorbei. So, und ich weiß auch damit, da habe ich damals auch im Rennen mich immer auch relativ gerne schlecht verhalten. Schön ein paar Attacken fahren, danach nichts mehr in der Lage sein. Da würde mich nur einmal noch interessieren, hast du Gedanken dazu oder Hinweise dazu, wie man vielleicht gerade sowas dann verbessern kann? Also hinsichtlich Fatigue, wie kann man nach 2.000, 3.000 Kilojoule noch gut Fahrrad fahren und nicht ermüdet sein?
Ja, indem das erstens einmal 2.000, 3.000 Kilojoule regelmäßig fährt. Ja.
Da hat es gescheitert.
Okay. genau. Die Leute wollen immer, also der Name selber, Ermüdungswiderstandsfähigkeit, sagt mir schon, im Grunde genommen ist die beste Begriffsdefinition. Ja. Du musst im Grunde genommen bereit sein, sehr viel zu arbeiten und für deinen Fahrertyp vielleicht, es gibt schon gewisse Fahrerspezifik in der Durability. Ja, Sprinter hat einen anderen Durability-Aspekt oder Ermüdungswiderstandsfähigkeitsaspekt wie GC-Fahrer, über die gewissen Bandbreiten von Power Profile. Aber im Grunde genommen ist es schon einmal wichtig, dass du rein auf das Trainingsbezug einmal diesen extensiven Kilojoule-Umsatz. Ich heiße einfach Kilojoule. Ich will es gar nicht Zone 2 oder so heißen. Einfach einmal, dass man diese hohe verrichtete Arbeit im extensiven Bereich, möglichst allgemein formuliert, geht jetzt auf keine Schwellenkonzepte ein, geht jetzt auf keine Intensitätszonen ein, aber lassen wir es einfach aerober Umfang, verrichtete Kilojoule im aerober Umfang, das sind einmal 90% von der Wiederholbarkeit. Und dann ist einfach ein bisschen, dann glaube ich, was dann ist, wenn man das hat, sind einfach die gewissen Rennen.
Ja.
Also ich habe selten gesehen, dass Durability durch Training, also durch dann spezifische Trainingsintervalle oder so verbessert wird. Meistens wird Durability verbessert, indem das einfach eine sehr, sehr harte, kontrollierbare Rennbelastung hast, beziehungsweise das balanciert dann immer wieder mit guten Trainingsblöcken im Profibereich. Ja,
also es gibt nicht die Magic-Einheit, die das halt verbessert mal eben. Also,
Gibt's nicht. Leute hätten es gern und Leute hätten, dass man sagt, man verbessert Durability mit 90 Minuten Ergo.
Ja.
Muss leider enttäuschen.
Ja, du siehst es doch eigentlich voll oft, finde ich, bei der ersten Grand Tour bei einem jungen Fahrer. Ich habe immer das Gefühl, die kann dann nochmal so einen richtigen Schub geben.
Ja, genau. Und das habe ich auch gesehen. Also die erste Grand Tour, das ist einfach nur mal, also du siehst zum Teil eine echte Typveränderung. Ja. Kann in zwei Richtungen gehen. Wenn sie gut vorbereitet ist, dann passt es perfekt rein. Es ist dann auch so, dass man zum Beispiel oft sieht, was man oft plant, ist eigentlich, dass man die Vuelta als erste Grand Tour macht, weil dann hast du halt ganz normal deinen Saisonaufbau, dann kannst du die Vuelta machen und dann kannst du am Ende
Luft dran lassen.
Ja, im Grunde genommen, ja.
Noch drei Italien-Rennen fahren, dann tschüss.
Genau. Oder einfach anschreiben.
Ja, genau so. auch eine Methode. Aber das ist, ich finde es halt, alles, was du gerade beschreibst, zeigt doch, wie wichtig ein langfristiger Aufbau ist. Weil all diese Schritte, Volumen hoch mit weniger intensiven Stunden, dann Kilojoule nachziehen, das erfordert halt so viel Zeit. Und das ist halt die Basis, die du bauen musst. Dann noch eine Frage im Anschluss. Kann man das nachholen, wenn man es einmal versäumt hat? Nehmen wir an, du hast jemanden gerusht in die World Tour rein, zack, zack, zack. Und dann hängt der Fahrer da und hat aber noch diese Defizite. Kriegst du das physiologisch noch ausgebügelt? Gibt es da irgendwelche Sachen, also ich gehe davon aus, dass man das trainieren kann, aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, da ist der Zug abgefahren?
Nein, also das würde ich nicht sagen. Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Mountainbiker zum Team kommt, dann muss man dem ja eine Chance geben. Mhm. Aber dann geht es wieder um den Prozess. Wenn das natürlich das Team erwartet, dass der in der ersten Jahr kommt, dann fährt uns dann vorhin ordentlich gegen die Wand. Aber dann muss ich ihn halt aufbauen. Dann muss ich ihm halt einmal eine einfachere Wochenrundfahrt geben. Mal eine härtere Wochenrundfahrt. Da muss ich mal ein Tagesrennen geben. Also ich würde dann die ersten zwei Jahre vielleicht halt nicht gleich ein Grand Tour fahren. Aber geht es um den Prozess. Im Grunde genommen, das sind halt eher dann wirklich so diese Fallbeispiele, wo man sagt, wenn er das noch nicht mitbringt, im Grunde genommen muss es mitbringen. Ja. Also ich glaube, die Ausnahme bestätigt die Regel, weil wenn es nicht mitbringst, bist du nicht dort. Ja. Es ist ja mittlerweile schon im U23-Bereich so eine Selektion, dass du im U23-Bereich schon brauchst. Die Frage geht eigentlich um das, wenn es als Junior nicht mitbringst, ist jetzt überspitzt.
Genau, und bald als 17-Fahrer.
Entwickeln kannst du es im U23-Bereich. Da hast du wirklich Zeit zum Entwickeln. Und deswegen sage ich ja lieber ein Jahr mehr im U23-Bereich, als wir zu früh in der Welt da. Weil du kannst dich nur auf den Trainingsprozess konzentrieren. In der Welt, du kannst dich nicht mehr wirklich auf den Trainingsprozess konzentrieren. Also, das ist dein Beruf, dann musst du rennen fahren.
Ja.
Und das interessiert dann keiner, ob trainieren musst oder nicht.
Ja, Und das finde ich halt immer so interessant, wenn die Jungs sagen, hey, ich will hoch, ich will nicht hoch. Du erreichst ja die World Tour. Also du hast normalerweise einen Zwei-Jahres-Vertrag als Neo. Manchmal jetzt drei, wenn du richtig gut bist. Genau. Aber wenn du die 2 Jahre verschießt, indem du ein Jahr schon mitnimmst, wo du eigentlich dich noch entwickeln musst und auf einem physiologisch eigentlich niedrigem Niveau und auf einem physiologisch jüngeren Alter den Schritt gehst, dann verschießt du vielleicht auch schon eine Chance. Warte lieber, wenn du die Wahl hast, ein Jahr länger und hab dann 2 Jahre, wo du spätestens im zweiten Jahr auch schon mal ein bisschen was zeigen kannst, damit du einen weiteren Vertrag bekommst. Und da sind die Jungs halt super ungeduldig heutzutage oft.
Ja, diese Ungeduld hast du absolut recht, Lennart. Das ist natürlich ein Thema, aber du weißt ja auch, vielleicht auch ein bisschen aus der Vergangenheit, du hast auch gefühlt manchmal nur 1-2 Chancen, wenn es irgendwie sich eine Möglichkeit bietet, dann mal diesen Sprung zu gehen. In World Tour Team würden halt die wenigsten sagen, ja, ich bleib halt cool und ich warte die Situation noch ab und warte aufs nächste Jahr. Kann man irgendwie ja nachvollziehen, aber das, da kommen wir vielleicht so ein bisschen zum, und jetzt schließt sich vielleicht der ganz große Kreis, kommen wir zum Anfang nochmal ran. Vielleicht ist es da halt cool, wenn man so eine Art langfristigen Prozess für Talente halt hat, dass du da eine Sicherheit irgendwie bringen kann.
Ich sag's dir ganz ehrlich, der größte Faktor für eine zu verfrühte Entscheidung ist der finanzielle Aspekt. Da muss man einfach mal sagen, die Summen, die was zum Teil im Development-Bereich mit diesen Add-on-Verträgen genannt werden, die sind einfach nicht aus dieser Welt. Und die können eigentlich auch nicht hin in den Bereich. Und das macht das Ganze auch so, ich werf's keinen vor, weil ich denke, das ist ja eine komplette Berechtigkeit. Jeder andere will ja auch seinen Lebensunterhalt finanzieren. Warum soll nicht ein junger Fahrer, der was schon vielleicht 10 Jahre in den ganzen Sport investiert, die Eltern in den Sport investieren und dann einen guten Vertrag kriegt mit 250.000 plus dann, keine Ahnung, 100.000 Top-Up in der World Tour. Das kommt doch kostet nach so.
Da würde ich aber.
Das kann ich ja nicht machen.
Das Problem ist aber, glaube ich, du kannst es aber auch umgehen, glaube ich. Also das Thema ist ja auch oft der Sprung von den Gehältern im Devo-Team zum World Tour-Team. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ich meine, da können wir uns jetzt noch weiter drin vertiefen und wir müssen auch gleich mal abrappen. Ich würde mit dir gerne auch noch eine Anschlussfolge machen, weil ich dieses ganze Entwicklung in der World Tour, wie entwickle ich mich da weiter, was sagst du zum Quinn Simmons Trainingsmodell mit extrem viel Kilojoule, machen wir vielleicht nochmal in einer separaten Folge. Aber auch jetzt noch zu dem Punkt, wenn du normalerweise in einem Devo-Team 500, 600 Euro verdienst, weil es um die Entwicklung geht, dann ist der Sprung zu diesem, hey, ich kann mal 250.000 in der World Tour verdienen, so groß und du machst den Sprung, wie du sagst, aus finanziellen Gründen. Wenn du höhere Devo-Team-Gehälter hättest, könnte man das wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle verhindern. Auf der anderen Seite bringt das andere Probleme mit sich. Also das ist ein total spannendes Thema, auch nochmal so rein aus sportwirtschaftlicher Sicht.
Sportökonomischer Sicht, ja.
Das können wir auch nochmal diskutieren. Aber ja, das System verändert sich. Junge Fahrer, man hört Gerüchte, dass ein Benjamin Noval, du hast ihn eben schon angesprochen, einen Vertrag unterschrieben hat im Gesamtwert von 4 Millionen Euro. Der Junge ist im ersten Jahr U19, glaube ich. Genau. Ja, schwierig. Also der Sport hat sich verändert und früher wenn du von UAE gescoutet wurdest, bist du schon reich gewesen, wenn sie dir 200.000-300.000 Euro im Jahr gezahlt haben. Da warst du so Top-Verdiener in dem ersten Jahr U23 und mittlerweile hat sich nochmal krass geändert.
Also welcher 17-Jährige wird da die richtige oder eine bedachtere Entscheidung treffen, als einfach nur direkt ja?
Genau, wo muss ich unterschreiben?
Ja, und selbst wenn du nicht einmal in die World Tour kommst, mit 4 Millionen.
Komplett egal, ja.
Genau, das ist dann auch so ein Thema. Peter, du musst gleich weg. Ich finde, wir haben schon über sehr viele spannende Themen gesprochen. Würde mich sehr freuen, wenn wir dir nochmal irgendwann ein Update machen können. Du hast jetzt noch relativ viel Programm, hast du mir im Vorfeld schon verraten, die nächsten Wochen. Aber wenn du mal wieder ein bisschen Luft hast, dann schreibst du uns eine WhatsApp und dann rappen wir nochmal so das ganze andere Thema in der World Tour ab, weil ich glaube, hier haben wir noch viel Gesprächsbedarf.
Würde mich sehr freuen. Danke für die Einladung.
Dann sage ich danke, dass du da warst. Wir hören uns bald wieder und ich wünsche dir eine gute Zeit die nächsten Wochen. Du hast viel, viel vor.
Danke, Jungs. Ciao, ciao.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.